Ja, bevor dass wir beginnen, möchte ich noch kurz beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen nochmals, dass wir hier so zusammen sind, dieses Vorrecht. Und Herr Jesus, wir wollen dich bitten, dass du uns reinigst durch dein kostbares Blut, dass du alles hinwegnimmst, so dass wir wirklich auf dein Wort, auf deine Stimme hören können, auch heute Morgen. Wir wollen dich loben und preisen. Amen. Also, das Thema ist ja heute Morgen dranbleiben, nicht aufgeben. Und wir stehen ja noch am Anfang dieses Jahres. Und wenn wir ehrlich sind, also, dann müssen wir zugeben, dass wir doch viel Negatives vor unseren Augen haben. Denken wir nur einmal an die schwelenden Konflikte weltweit, zum Beispiel zwischen China und den USA. Oder denken wir an die Spannungen rund um Taiwan. Oder wenn wir an Nordkorea denken, wo die Konflikte immer wieder aufflackern. Also das ist ein Hoch- und Runtergehen. Oder denken wir auch an den Iran, dessen Regierung ja immer wieder zum Ausdruck bringt, Israel ausradieren zu wollen. Und das ist auch in diesem Jahr für Israel doch auch eine latente Bedrohung. Wir können überhaupt vom Nahen Osten reden als gesamter Krisenherd. Ja, und dazu kommt noch, dass im letzten Jahr insgesamt 29 Kriege und Konflikte geführt wurden und wir ja nicht erwarten können, dass es dieses Jahr besser werden wird. Es wäre zwar schön, ja, aber ich denke, es wird eher schlimmer werden. Aber das ist doch interessant, alle diese Dinge rücken in den Hintergrund durch die Corona-Pandemie. Und die Presse ist davon völlig beherrscht und alles andere wird in den Hintergrund gedrängt. Ja, wir sind überflutet von immer neuen Infektionszahlen und Bestimmungen darüber, was wir tun dürfen und lassen müssen. Also Sonja und ich sind öfters im Internet und schauen, ja, was ist jetzt wieder aktuell, können wir noch die Grenze überqueren und so weiter. Ja. Nun, das Infektionsgeschehen der Corona-Pandemie steht über allem. Und was vor einem Jahr noch unvorstellbar gewesen wäre. Ja. Und der Lockdown ist für viele schmerzlich. Und für manche war es die Rettung vor einer Ansteckung. Und für andere wiederum nicht nachvollziehbar. Ja. Und sicher ist, dass in dieser Zeit physische Erkrankungen wie Depressionen stark zugenommen haben. Und auch die Vereinsamung der Alleinstehenden. Das übersieht man öfters, ja, aber gerade diejenigen, die alleinstehen, die sind davon stark betroffen. Und empfinden natürlich ihre Einsamkeit umso mehr. Nun, was wir in dieser schwierigen Zeit brauchen, das sind ja Ermutigungen. Und wir wissen, dass die beste Ermutigung die greift, wir nur durch das Wort Gottes bekommen. Wir haben zwar Freunde, die uns ermutigen können, ja, aber die beste Ermutigung, die kommt durch das Wort Gottes. Es ist interessant, dass im 2. Timotheusbrief dem Paulus dem Timotheus seine geistlichen Ratschläge auf den Weg gibt und er ermutigt ihn, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Und dran zu bleiben und nicht aufzugeben ist genau das Wichtige auch für uns, für unser persönliches Leben. Und der Apostel Paulus ist sich im Klaren, dass er bald als Zeuge abtreten wird. Und deshalb gibt er im Hinblick auf den drohenden Abfall, den er vorausgesehen hatte, diesen letzten fast leidenschaftlichen Auftrag an Timotheus. Verkündige das Wort Gottes, Halte durch, ob die Zeit günstig ist oder nicht. In aller Geduld und mit guter Lehre sollst du die Menschen zurechtweisen, tadeln und ermutigen. Und schon in den ersten Kapitel spricht ja Paulus über diese Gedanken, zum Beispiel über furchtloses Zeugnis, ja, über die Treue, treu bleiben oder auch über Widerstand im Dienst erdulden, auch über den Kampf gegen die Irrlehre und dann auch persönliche Heiligung. Und dann spricht er auch noch über Kennzeichen des geistlichen Niedergangs in den letzten Tagen. Und festhalten an der von Gott eingegebenen Heiligen Schrift. Und heute Morgen möchte ich nun vier konkrete Punkte aus dem vierten Kapitel erwähnen, die Paulus dem Timotheus auf seinen weiteren Weg mitgab und das auch uns und für unser Leben manches zu sagen hat und auch hineinspricht, ja, in unsere Zeit. Das ist ganz interessant, ja. Und der erste Punkt, das ist dranbleiben, nicht aufgeben, denn Jesus wird in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Und schon der erste Vers ist ja sehr interessant. Bevor Paulus Timotheus ermutigt, das lebendige Wort Gottes zu verkündigen, sagt er ihm etwas sehr Wichtiges. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Und ich lese noch Hoffnung für alle, die es sehr lebendig ausdrückt. Vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird, beschwöre ich dich, ja angesichts dessen, dass er für alle Welt sichtbar kommen wird und seine Herrschaft antreten wird, fordere ich dich auf. Also, in Anbetracht der schwierigen Umstände, die für Timotheus anbrechen sollten, stellt Paulus dem Timotheus die Tatsache vor Augen, dass Jesus Christus, obwohl er von den Menschen verworfen wurde und immer noch wird, er in Macht und Herrlichkeit zurückkehren, sein Reich aufrichten und über Tote und Lebendige Gericht halten wird. Und diese gewaltige Wahrheit oder diese gewaltigen Wahrheiten sollte sich Timotheus immer wieder vor Augen halten in all den Anfechtungen, die auf ihn warteten. Ja. Und ohne Zweifel wird Jesus bei drei verschiedenen Gerichtsereignissen letztlich alle Menschen richten. Und dies geht auch aus diesem Vers hervor, den wir eben gelesen haben. Für alle wird Jesus Christus dann der sichtbare Herrscher und Richter sein. Also, er wird beim Gericht der Gläubigen sein, nach der Entrückung beim Preisgericht, auf das kommen wir noch kurz zu sprechen. Dann beim Gericht der Nationen, bei dem zwischen Schafen und Böcken unterschieden werden wird. Am Ende der großen Trübsal, ja, an der Schwelle des tausendjährigen Reiches. Und drittens beim Gericht vor dem großen weißen Thron, wo nur Ungläubige nach ihren Werken gerichtet werden. Ja. Und in Anbetracht dieser gewaltigen Wahrheit, dass der Herr alles unter Kontrolle hat, ja, und er kommt, sollten wir ermutigend vorwärts blicken, denn der Herr kommt bald. Ja. Nun, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Dranbleiben, nicht aufgeben, verkündige das Wort. Und jetzt ist das Interessante, denn jetzt fährt Paulus gleich weiter wie in einem Atemzug und er sagt Timotheus, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Also im Lichte der Wahrheit, dass jeder Mensch einmal vor Gott sich verantworten muss, verstehen wir, warum Paulus Timotheus so ermahnt und ihm Mut macht, das Wort Gottes zu verkündigen, ja. Verkündige die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Oder Schlachter sagt, es sei gelegen oder ungelegen. Wir können es auch so sagen, dass wir unsere Nachfolge niemals von dem, was gerade populär ist, leiten lassen sollen oder vom Zeitgeist oder von einer eventuellen kurzfristigen Wertschätzung, die uns die Gesellschaft entgegenbringt. Ja. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Dinge uns in unserer Nachfolge zu Kompromissen führen. Oder dass wir das Wort Gottes nicht mehr klar verkündigen. Oder mit unserem Leben nicht mehr dahinterstehen. Denn Paulus sagt ja weiter, so sind wir eben Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig so, als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, das ist ein wunderbarer Vers und er gilt für uns alle. So sind wir nun Botschafter Christi. Da geht es gar nicht darum, ob man redet oder nicht reden kann, ja, ob man ein Auftreten hat oder nicht. Nein, jeder ist gemeint. Ja. Und es gilt für uns alle, jeder an seinem Platz und in seiner Aufgabe, die er hat. Es geht um unser Leben und um unsere Nachfolge. Unser persönliches Zeugnis sollte solch eine Botschaft sein. Also, dranbleiben, nicht aufgeben, denn Jesus wird in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Ja. Die Entrückung steht vor der Tür. Und die Konsequenz darauf, durch diese Hoffnung, die wir haben, dranbleiben, nicht aufgeben, verkündige das Wort Gottes, steh mit deinem Leben dahinter. Nun, wir kommen zum dritten Punkt. Dranbleiben, nicht aufgeben, wachsam sein, die Verführung wird kommen. Und nun blickt Paulus über seine Gefängnismauern hinweg. Ja, er sieht die Zukunft. Ja. Und er sagt Folgendes. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Ja. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Also hier spricht Paulus von einer Gesellschaft, die sich abwenden wird vom Wort Gottes und von einer Gesellschaft, die sich abwenden wird von der Wahrheit. Nun, in der Zeit von Paulus, da gab es schon falsche Lehrer. Wir lesen in der Apostelgeschichte und auch in den Briefen davon. Nun können wir sagen, dass dies ein Prozess ist, der sich über die Jahrhunderte hinweg immer intensiver entwickelt hat. Und mit Sicherheit waren diese Merkmale zur Zeit von Paulus noch nicht so ausgeprägt wie heute. Das war ja ein Prozess, ja. Und das Interessante ist, ein Kapitel vorher, in Kapitel 3, spricht Paulus auch über dieses Thema, und hier zählt er die Eigenschaften auf und beschreibt den Charakter dieser endzeitlichen Gesellschaft, die am Ende der Gnadenzeit ihren Höhepunkt erreichen wird. Und er sagt: Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Also Paulus spricht von schlimmen Zeiten, und das gleiche Wort wird auch in Matthäus 8,28 für zwei Besessene verwendet, und hier wird dieses griechische Wort als Wildheit übersetzt. Das heißt, es geht hier um eine wilde und schlimme Zeit. Nun, wir wissen ja, dass wenn es um die Wiederherstellung Israels geht, dann wird dies am Ende der Tage beschrieben. Also wenn Israel am Zurückkehren ist und wenn sie dann ihren Messias annehmen werden, dann spricht die Bibel über das Ende der Tage. Wir können diesen Vers lesen. Danach werden die Kinder Israels umkehren und den Herrn ihren Gott und David ihren König suchen. Sie werden sich bebend zu dem Herrn und zu seiner Güte flüchten am Ende der Tage. Also, wenn wir vom Ende der Tage sprechen, dann sprechen wir von unserer Zeit. Dann sprechen wir von dem Ende einer Zeitepoche. Oder wir sprechen von der auslaufenden Zeit der Gnade, die dann aufhören wird, wenn die Vollzeit der Heiden erfüllt ist, ja, und dann wird die Entrückung der Gemeinde geschehen, wenigstens so, wie wir hier die Schrift erkennen können. Ja. Und darum ist es so wichtig, dranbleiben, nicht aufgeben, wachsam sein. Die Verführung wird kommen. Wir sprachen ja davon, dass in den letzten Tagen es eine Zeit sein wird, in der die Menschen sich von der Wahrheit abkehren werden und nach ihrem Geschmack Lehren aussuchen werden, die ihnen gefallen. Also es geht um falsche Lehrer, es geht um diejenigen, die ihnen zuhören und ihre Anhänger sind. Und was im Kleinen angefangen hat, wir denken da an die falschen Lehrer in Ephesus, nimmt heute einen großen Radius ein, und man kann schon sagen, es ist zu einem globalen Erscheinungsbild geworden. Ja. Und die Christenheit ist oft nur noch eine leere Hülle, vielfach ist es nur noch Tradition und eine gewisse Form, die übrig geblieben ist. Weshalb? Weil die Menschen sich von der Wahrheit abwenden und suchen das, was ihnen gefällt. Und das ist eine Entwicklung, die sich nicht mehr aufhalten lässt. Es gibt ja kein Zurück mehr. Und zwar in vielen Bereichen des Lebens ist das schon vorhanden. Ja, diese Verführung sehen wir auch besonders in vielen charismatischen Gemeinden, ja, wo eine regelrechte Wundersucht herrscht. Ja. Oder wir können auch das Wohlstandsevangelium nennen. Dann las ich noch einen ganz kurzen Bericht in der IDEA, das möchte ich kurz zitieren, einige Sätze. Und es ist interessant, was die da schreiben. Die Esoterik macht in Deutschland einen Umsatz zwischen 15 und 25 Milliarden Euro im Jahr. Manche Experten sehen einen Zusammenhang zwischen der Esoterik und der Erosion des Christentums. Da viele Menschen keine Orientierung von der Kirche bekommen, basteln sich viele Menschen ihr eigenes Weltbild zusammen. Es vollzieht sich eine spirituelle Revolution eine heimliche Massenbewegung, bei der sich jeder sein eigenes Glaubensleben zusammenstellt. Und ich denke, mit dem werden wir einfach konfrontiert heute in der Gesellschaft. Nun, Petrus warnt die Gemeinde, dass sie sich nicht von dem Irrsinn der Gottesverrechter mitreißen lassen und ihren festen Stand verlieren. Und Johannes schrieb in der Offenbarung folgende Worte an die Gemeinde zu Philadelphia: dass ich dich bewahren werde vor der Stunde der Versuchung, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ja, sofern du standhaft bleibst. Ja. Also wir sehen diese Stunde der Versuchung, diese Schatten, die schon heute über unsere Gesellschaft sind. Mit was werden wir heute konfrontiert? Genau mit diesem Panorama. Wir haben es tagtäglich mit Halbwahrheiten zu tun, mit Verdrehungen, mit Lügen. Es geht immer wieder um subjektive Berichterstattung, wo es nicht mehr um Fakten geht, sondern um die jeweilige Ideologie des Schreibers oder der Organisation, die dahinter steht. Ja. Und mit diesem Panorama werden wir in Zukunft immer mehr konfrontiert, ja, ob wir das wollen oder nicht, ob uns das gefällt oder nicht. Ja. Zurück zum Brief von Paulus, wo er den Timotheus ermutigt, dass er sich am Glauben festhalten soll, weil er von früherer Kindheit mit dem Wort Gottes vertraut ist. Ja. Wir können dies auch lesen: Du bist von Kindsbeinen an mit den heiligen Schriften vertraut, die geeignet sind, dir die Weisheit zu vermitteln, die zur Rettung führt, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Für Timotheus war das Wort Gottes das Wichtigste in seinem Leben. Es war das Fundament, auf dem er stand. Ja. Und so sagte Paulus dem Timotheus weiter: Doch du sollst wachsam und besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit, für Christus zu leiden. Erfülle deine Aufgabe als Verkündiger der rettenden Botschaft. Ja, predige sie, unerschrocken. Führe deinen Dienst treu und gewissenhaft aus. Ja. Ja. Paulus wusste, was auf die Gemeinde zukommen würde. Falsche Lehre, verderbliche Sekten, Wölfe im Schafspelz. Und auch was die Verfolgung betraf, die ja auch bald eingetroffen ist. Ja. Und wie sieht es in unseren Tagen aus? Ja, heute werden in muslimischen Ländern immer mehr Christen verfolgt, aber auch der Westen verändert sich zum Nachteil vieler Christen. Ich las kürzlich in einen Artikel in der Welt mit der Überschrift Der langsame Untergang der französischen Kirche. Und ich habe da nur zwei Sätze oder drei herausgenommen aus diesem Text. Und diese Sätze, die sprechen für sich. Ja. Und in diesem Bericht steht: Jeden Tag werden in Frankreich zwei katholische Kirchen beschmiert, zerstört oder entweiht. Und während jede zweite Woche eine neue Moschee entsteht, gehen 40 bis 50 Kirchen pro Jahr verloren. Kritiker sprechen von einer neuen Christenfeindlichkeit. Ja, nun, noch ist es bei uns nicht so weit. Aber auch bei uns werden wir als Christen, sofern wir uns auf das Wort Gottes berufen, immer mehr angefeindet und in eine Ecke gestellt. Vor allem, wenn wir uns eben gegen den Zeitgeist wenden, gegen Abtreibung, gegen Ehe für alle und all das, was damit zusammenhängt. Oder auch eben gegen Meinungen sind, die relativ kleine Gruppen der Mehrheit aufzwingen wollen. Ja? Aber das Interessante ist, dass auch Nicht-Christen trifft das. Ja? Solche, die eine abweichende Meinung haben, vor allem wenn sie in exponierten Stellung sind, dann werden solche Leute unter Umständen einem großen Druck ausgesetzt oder mundtot gemacht. Der Abfall von der Wahrheit, das Auftreten von Irrlehren, ein moralisch signifikanter Niedergang der eskalierende Nahostkonflikt, ja, der Klimawandel als eine neue Art der Religion mit dem Ziel, die Gesellschaft zu verändern, ja, dies alles fordert uns natürlich geistlich heraus, ja, damit wir eine klare Haltung einnehmen können. Ja. Und Gott will, dass wir diese Geschehnisse um uns herum von seinem Wort her betrachten. Gottes Wort allein ist in der Lage, uns auch in dunkler Zeit Orientierung zu geben. Ja. Wir sollen dranbleiben, nicht aufgeben, weil wir das Wort Gottes haben. Und der Psalmist erkannte dies ja ebenso, als er sagte, dass das Wort Gottes eine Leuchte, ein Licht ist auf unserem Weg. Ja? Und der Apostel Paulus drückt dies folgendermaßen aus: So halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das im dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Ja. Gott will nicht, dass wir straucheln, sondern er will, dass wir ein gesundes Kriterium für unsere Zeit haben. Wir sollen weder Pessimisten noch Enthusiasten sein. Wir sollen weder links noch rechts vom Pferd fallen. Ja. Wir sollen uns auch nicht von Verschwörungstheorien verführen lassen, denn das Internet ist ja voll davon. Und der Buchautor Ron Rhodes schrieb Folgendes: Führen Sie Ihr Leben so, als ob die Entrückung noch heute geschehen könnte, aber planen Sie Ihr Leben so, als ob Sie für den ganzen Rest Ihrer Lebenserwartung hier auf Erden sind. Auf diese Weise sind Sie auf Zeit und Ewigkeit bestens vorbereitet. Wenn wir das beherzigen, ja, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Gut, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Dranbleiben, nicht aufgeben, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Paulus konnte am Ende seines Lebens sagen, dass er den guten Kampf gekämpft hatte, ja, den Lauf vollendet und den Glauben bewahrt. Und er hat ein tiefes Vertrauen, dass seine Treue gegenüber Gott belohnt werden würde. Er sagt das folgendermaßen: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Also interessant ist der Ausdruck, alle, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Und Hoffnung für alle übersetzt dies folgendermaßen: Nun hält der Herr für mich auch den Siegespreis bereit. Er, der gerechte Richter, wird mir am Tag des Gerichts seine Anerkennung schenken, aber nicht allein mir, sondern allen, die wie ich voller Sehnsucht auf sein Kommen warten. Ja? Voller Sehnsucht. Und die Frage ist auch für uns: Warten wir voller Sehnsucht auf sein Kommen? Das müssen wir selber uns beantworten. Nun, Paulus hatte durch den Herrn die Gewissheit bekommen, dass seine ganzen Leiden nicht umsonst sind. Und er sagt sogar, dass alle, die sein Erscheinen liebgewonnen haben oder voller Sehnsucht auf ihn warten, mit in diesem Siegespreis eingeschlossen sind. Und natürlich, wenn wir vom Siegespreis reden, ja, dann wissen wir, dass dieser Siegespreis beim Preisgericht vergeben wird. Denn wir alle müssen vor dem Richtstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Glauben gewirkt hat, es sei gut oder böse. Wenn jemand das Werk, das er drauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also, manche waren treu und haben den Lauf siegreich vollendet, ja, wie Paulus, wie Timotheus, wie viele der Glaubenshelden. Ja, andere lebten ein oberflächliches Glaubensleben. Die einen dienten dem Herrn und die anderen sich selbst. Im Preisgericht wird über unser Lohn entschieden werden. Und wir lesen vom Feuer, dass alles offenbar werden wird, ja. Es wird zu Verlusten, zu Schaden und Beschämung kommen. Und dennoch spricht die Bibel, gerettet sein wie das Feuer. Allerdings, und das müssen wir heute Morgen festhalten, allerdings will Gott nicht, dass wir auf der Strecke bleiben, sondern dass wir siegreich an das Ziel gelangen. Und darum fordert uns der Briefschreiber des Hebräerbriefes auf, dass wir jede Last und jede Sünde ablegen sollen und mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus Christus. Also nicht zurückblicken, ja? Nicht an den Ungerechtigkeiten hängen bleiben, die vielleicht in unserem Leben uns geschehen sind, wo vielleicht jeder von uns etwas hat. Ja. Und viele bleiben dann hängen, leider so, und dann entsteht aus diesem Hängenbleiben in der Vergangenheit Bitterkeit. Ja? Und aus der Bitterkeit entsteht, dass man nicht mehr vergeben kann. Ja? Oder nicht mehr, ja, und dann bleibt man hängen. Und anstatt diesen Lauf freudig zu gehen, hängt man dann irgendwo depressiv in eine Ecke neben der Kampfbahn. Ja. Und das soll es nicht sein, ja. Wir sollen nicht rückwärts blicken. Ja, mit Dankbarkeit, das sollen wir mit Dankbarkeit, aber nicht mit Bitterkeit. Wir sollen vorwärts blicken auf Jesus Christus. Denn er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wenn wir auf ihn schauen, dann werden wir bewahrt. Auch durch unsere schwierige Zeit hindurch. Und dieses Hinschauen, ja, auf ihn und dieses Wegschauen von uns erinnert uns auch an die Israeliten, die sich an Gott versündigt hatten. Und Gott bestrafte sein Volk durch das Erscheinen giftiger Schlangen unter ihnen. Ja, die Geschichte kennen Sie ja, ja. Und Gott gab aber auch Rettung für das Volk vor der Wirkung dieses Giftes. Und der Herr sprach zu Mose: Fertige eine eherne Schlange an, befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der sie anschaut, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Und als die sterbenden Israeliten auf diese aufgerichtete Schlange blickten, wurden sie gerettet. Ist das nicht ein wunderbares Bild des Erlösungswerkes Jesu am Kreuz von Golgatha? Ja, wunderbar. Und wir sehen auch die Herzenshaltung der Israeliten, die auf diese eherne Schlange blickten. Ja. Und dieses Aufblicken auf Jesus sollte unsere Herzenshaltung sein. Ja. Ja, so werden wir dranbleiben, nicht aufgeben und den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Ja. Und von diesem treuen Glaubenskampf lesen wir auch im Philipperbrief. Da sagt Paulus: Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin, doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Und wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt. Und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Ja. Und genau das ist es, was wir in unserem Leben tagtäglich praktizieren sollten. Auf ihn zu schauen, vorwärts zu blicken. Vorwärts zu blicken, ja, auch wenn der Herr noch nicht gekommen ist. Ja. Und ohne Zweifel hielt sich Paulus an den Verheißungen Gottes fest. Und dadurch hat er die Zuversicht für jede seiner Lebenssituationen. Und darum die Ermutigung durch Paulus, die Verheißung, die für uns da sind, dass wir sie in unser Leben hineinnehmen, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Also, ja, das ist wunderbar. Da müssen wir keine Angst haben beim Preisgericht, ja. Denn er verheißt uns, dass wenn wir mit ihm gehen, er uns unverklagbar am Tag des Herrn Jesus vor ihn stellen wird, ja. Und er sagt auch, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Ja. Also diese Zuversicht, die uns in diesen Versen entgegenkommt, dürfen auch wir haben, jeder von uns. Und darum dranbleiben, nicht aufgeben, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Vielleicht haben Sie manchmal das Gefühl, in Ihrem geistlichen Leben nicht mehr vorwärts zu kommen, ja. Das geht vielleicht allen uns einmal so, ja. Wir können niedergedrückt sein und entmutigt sein. Wir sollten allerdings nicht vergessen, dass wenn Gott etwas beginnt, dann wird er es auch zu Ende führen. Unabhängig davon, wie wir uns fühlen. Und er wird bestimmt jedem von uns helfen, dass wir in der Gnade wachsen, bis er sein Werk in unserem Leben vollendet hat. Wenn wir uns aufgrund unserer Mängel oder unserer Schwächen schlecht fühlen und niedergeschlagen sind, dann dürfen wir uns an Gottes Zusage erinnern. Denn Gott will nicht, dass wir die Freude an ihm verlieren. Und wir dürfen uns dessen gewiss sein, dass, wenn wir treu in der Nachfolge sind und uns an sein Wort halten, unser Herr uns auch zum Ziel bringen wird, trotz Schwachheit und Begrenzung. Fassen wir noch einmal zusammen. Also, dranbleiben, nicht aufgeben, denn Jesus Christus wird in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Verlieren wir das nie aus den Augen. Rechnen Sie in Ihrem Alltag mit seinem Wiederkommen. Wir haben eine wunderbare Hoffnung, die uns niemand nehmen kann. Dann dranbleiben, nicht aufgeben. Verkündige das Wort. Unser Leben soll diese Botschaft sein. Unser Leben soll ein Zeugnis sein an dem Platz, wo der Herr uns hingestellt hat. Mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Dranbleiben, nicht aufgeben, wachsam sein, die Verführung wird kommen. Halten wir uns am Wort Gottes fest, das ein Licht ist in der Finsternis und uns bewahrt vor Verführung und auch vor Verschwörungstheorien. Ja. Das Wort Gottes, das ist die beste Garantie, dass wir auf dem Weg bleiben. Und dranbleiben, nicht aufgeben, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Blicken wir voll Vertrauen auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Jesus Christus. Er ist treu. Er wird das Werk, das er in uns angefangen hat, auch zu Ende führen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir auch in dieser Zeit, in der wir sind, in der wir leben, am Ende dieser Zeitepoche, wo wir wissen, dass du kommst, dass wir doch einfach, Herr Jesus, uns an dich festhalten. Dass wir an deinem Wort uns festhalten. Dass wir dir vertrauen, dass du das Werk, das du angefangen hast, auch zu Ende führen wirst. Und du wirst dieses Werk tun, unabhängig davon, ob wir uns gut fühlen oder nicht, ob wir mit diesem oder jenem zu kämpfen haben, ob wir uns schwach fühlen, ob wir unsere Begrenzungen sehen, jeden Tag neu, ob wir sogar auch mit Depressionen zu kämpfen haben, Herr Jesus. Du bist an unserer Seite, du bist uns nah und du verheißt uns, dass du uns einmal unsträflich vor dein Angesicht stellen wirst. Herr Jesus, wir wollen dich loben und danken dafür. Amen.